Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Trotz Rekord weniger verdient. Die SBB bleibt beliebtes Personentransportunternehmen. Trotzdem bricht der Gewinn um fast 70% ein. Schuld ist SBB Cargo. Im Tagesgespräch SBB-Chef Andreas Mayer über Verluste, Image, Lohn und Streikende beim Traditionsbetrieb. Trotz viel Umsatz weniger verdient. Die Migros steigert zwar den Umsatz, macht aber nach dem Rekordjahr 2006 jetzt weniger Gewinn. Botschafter Martin Dahinden wird neuer Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA. In Bukarest beginnt heute der größte NATO-Gipfel aller Zeiten. Präsident Bush geht auf Konfrontationskurs zu Russland. In Irland tritt Premierminister Bertie Ahern zurück. Der Mann ist in den letzten Tagen wegen Korruptionsaffären unter Druck geraten. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Die SBB hat an Fahrt verloren. Der Gewinn ist im vergangenen Jahr um knapp 70% geschrumpft auf 80 Millionen Franken. Der Cargo-Bereich hat die Rechnung belastet, der Personenverkehr hingegen arbeitet profitabel. Manuel Rentsch.
Zuerst also zur guten Nachricht. Der Personenverkehr läuft nach wie vor gut. Das Motto «Der Kluge reist mit dem Zuge» findet Anklang. Noch nie konnte die SBB so viele Reisende zählen wie im vergangenen Jahr. Die Zahl der Zugpassagiere ist um gut 7% gestiegen. Der Personenverkehr machte im vergangenen Jahr dann auch einen Gewinn von 193 Millionen Franken. Die Bahn 2000 mit dem ausgebauten Reiseangebot hat der SBB neuen Schub gebracht. Im Transport von Gütern allerdings arbeitete die SBB weniger erfolgreich. Wie bereits bekannt, schreibt SBB Cargo rote Zahlen. Unter dem Strich resultierte beim Güterverkehr ein Verlust von 190 Millionen Franken. Sorgen bereitet der SBB neben dem Cargo-Bereich auch die Pensionskasse, in welcher ein Milliardenloch klafft. Die Kasse sei auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen, sagte SBB-Konzernchef Andreas Mayer.
Nach dem Rekordergebnis 2006 hat die Migros im letzten Jahr weniger verdient. Der Gewinn sank um 4,5% auf gut 800 Millionen Franken. Laut Migros-Chef Herbert Bolliger war dies absehbar, denn 2006 habe man aufgrund eines außerordentlichen Verkaufs einen höheren Gewinn gemacht. Dieser Ertrag habe letztes Jahr nun gefehlt. Gestiegen ist aber der Umsatz des Migros-Konzerns, nämlich um gut 6% auf 22 Milliarden Franken. Die Nachfolge des Chefs der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der DEZA, ist geregelt. Auf Walter Fust, der die DEZA 15 Jahre lang geleitet hatte, folgt der 53-jährige Botschafter Martin Dahinden, wie der Bundesrat entschieden hat. Der irische Premierminister Bertie Ahern tritt überraschend auf Anfang Mai zurück. Ahern war 7 Jahre lang im Amt. Er geriet in den vergangenen Tagen wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck.
I know in my heart of hearts that I've done no wrong and wrong no one.
Er habe kein Unrecht begangen und niemandem Unrecht getan, beteuerte der irische Premierminister heute Mittag mit belegter Stimme. Bertie Ahern war umgeben von seinen engsten Ministern, die mit betrübten Mienen zuhörten.
It is my intention to tender my resignation to President McAleese on Tuesday, the 6th of May. On that date, I will also tender my resignation as Uachtaráin Fianna Fáil.
Am 6. Mai wird Ahern nach fast 11 Jahren im Amt als Premierminister und als Vorsitzender der größten irischen Partei, Fianna Fáil, zurücktreten. Das erlaubt seinem Nachfolger, höchstwahrscheinlich Finanzminister Brian Cowen, das für Juni geplante Referendum über den EU-Reformvertrag von Lissabon ohne Aherns Hypotheken durchzuführen. Denn trotz seinen Dementis ist es kein Rätsel, weshalb der populäre und beliebte Ahern gehen musste. Seine ständig wechselnden Erklärungen für seine verworrenen Geldgeschäfte in den 90er Jahren erwiesen sich als unhaltbar, widersprüchlich und haarsträubend. Er hatte seine Glaubwürdigkeit verloren.
Martin Aliot zum Rücktritt des irischen Regierungschefs Bertie Ahern. Während der Euro 08 gibt es in Bern nicht vier, sondern nur drei Sonntagsverkäufe. Das haben die zuständigen Behörden entschieden und damit eine Beschwerde der Gewerkschaft Unia teilweise gut geheißen. Die Begründung, es lägen nur drei Sonntage vor Turnierspielen. Am vierten Sonntag sei die Euro in der Stadt Bern gelaufen. An diesem Sonntag könne deshalb auch kein großes Publikum mehr erwartet werden. Das Seilziehen um die Führung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist entschieden. Drei ausgeschlossene Stiftungsräte verzichten auf einen Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht. Deren Anwältin bestätigte gegenüber Schweizer Radio DRS einen entsprechenden Bericht der NZZ. Präsident des Stiftungsrats bleibt der Schweizer Ständerat Bruno Frick. Er trat die Nachfolge von Guido A. Zech im Oktober an. Zech war wegen Veruntreuung verurteilt worden. Die Streiks auf den Zürcher Baustellen gehen weiter. Laut den Gewerkschaften Unia und Sina werden gegen 100 Baustellen bestreikt, so am Zürcher Hauptbahnhof, in der Stadt, im Limmertal und im Zürcher Oberland. Die Zürcher Bauarbeiter wollen damit Druck machen, um einen Gesamtarbeitsvertrag zu bekommen. Da es seit 6 Monaten keinen nationalen GAV mehr gibt, fordern sie nun einen regionalen. Nach den Ausschreitungen am Rande der SVP-Wahlveranstaltung vom vergangenen Oktober in Bern kommt es nun zu einem Prozess. 4 Demonstranten wurden mit 300 Franken gebüßt, sie halten aber an ihrem Einspruch gegen die Buße fest. Der frühere SP-Präsident Hans-Jürg Fehr wird Präsident des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks SAH. Die Wahl ist Ende April. Der Schaffhauser Nationalrat folgt auf Rudi Winkler, der das SAH-Präsidium nach 6 Jahren aufgibt. Das hat das Hilfswerk bekannt gegeben.
Personen reisen gerne im Zug, doch bei SBB Cargo hapert es an allen Fronten. Freuden und Leiden also bei der SBB, darüber weiß auch SBB-Chef Andreas Mayer zu berichten, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Migros mit weniger Gewinn, trotzdem bleibt der orange Riese Nummer 1 und will der Migros-Chef nichts mehr hören von altbackenem Image. Die UBS und der neue, Peter Kures Job als Aufräumer bei der schlingenden Grossbank. Die DEZA und der neue, was ist Botschafter da hinten? Mehr Manager oder eher Entwicklungshelfer? Die NATO vor schwieriger Zukunft, die Probleme mit der Osterweiterung und in Afghanistan sorgen am Gipfel in Bukarest für rote Köpfe. Und Simbabwe 4 Tage nach der Präsidentenwahl. Die Gerüchte darüber, wer gewonnen hat, sind etwa so inflationär wie die simbabwische Währung. Jetzt Wetter und Verkehr.
Die Wetteraussichten. Im Norden regnet es heute zeitweise, oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee und teils gibt es sogar einzelne Gewitter. Dazwischen hält es im Flachland immer wieder kurz auf und das bei 10 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig und mit Nordwind werden bis 20 Grad erreicht. Am Donnerstag dann ist es im Norden wechselhaft bei 8 Grad. An den Voralpen und Alpen schneit es oberhalb von 700 Metern. Im Süden bleibt es mit Nordwind oft sonnig bei 20 Grad. Und am Freitag schließlich lassen Regen und Schnee auch im Norden nach und es wird teils sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Heute sollte der Tag sein, an dem die SBB auch wieder gute Nachrichten verkünden kann. Allerdings überschattete SBB Cargo die Medienkonferenz und SBB-CEO Andreas Mayer sah sich gedrängt, von sich aus auch über seinen Lohn zu sprechen. Monika Binotto.
So tönt es heute draußen vor dem Hotel in Zürich-Oerlikon, in dem die Medienkonferenz stattfand. Etwa 100 Streikende waren aus Bellinzona angereist, um nochmals ihre Entschlossenheit zu demonstrieren. Marco Solari, der im Auftrag des Bundesrates abklärt, ob es doch noch einen runden Tisch geben könnte zwischen der SBB und den Streikenden, versuchte, ein Gespräch zu vermitteln. Es kam allerdings nicht zustande. Drinnen im Saal wollte die SBB-Spitze vor allem auch wieder einmal von positiven Ergebnissen reden. Davon, dass noch nie so viele Leute Zug gefahren sind. Aber es war auch allen klar, SBB Cargo musste nochmals Thema sein. SBB-CEO Andreas Mayer zeigte sich besorgt.
Natürlich besorgt es mich auch, wenn hier während der Bilanzpressekonferenz wir auch Vertreter von 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem unserer Werke, aus dem Werk in Bellinzona, hier vor den Türen stehen haben.
Allerdings bestehe die SBB insgesamt aus mehr als 27.000 Mitarbeitenden und wenn die SBB nicht rentierende Arbeitsplätze erhalten müsste, dann fehle das Geld für zukunftsgerichtete Arbeitsplätze andernorts. Verwaltungsratspräsident Thierry Lalif-Depinay zeigte sich auch erschreckt über Politikerinnen und Politiker.
Ich habe festgestellt, wie schnell Politikerinnen und Politiker bereit sind, Grundsätze, die sie noch vor kurzem als zukunftsweisende Lösungen hochhielten, über Bord zu werfen, zugunsten regionalpolitischer Anliegen und individuell getriebener Einzelinteressen.
Es war deutlich spürbar heute, wie sehr sich die SBB ein schnelles Ende des Streiks und Verhandlungen wünscht. Thema heute war auch der Lohn von SBB-Chef Andreas Meyer. Dass er dieses Jahr mit außerordentlichen Zuwendungen über 1 Million Franken verdient und sein Haus in Deutschland von der SBB zum Gestehungspreis gekauft worden war, hatte für Aufregung gesorgt. Andreas Meyer stellte heute klar:
Mir ist es wichtig, Ihnen zu sagen hier, einerseits, ich verdiene bei der SBB weniger, als ich in Deutschland verdient habe.
500.000 Euro habe er in Deutschland verdient, über 800.000 Schweizer Franken also. In der Schweiz wird er ohne außerordentliche Zuwendungen etwa 100.000 Franken weniger verdienen. Und zum Hausverkauf fügte er an:
Solche Häuser bei Stellenübertritten zu verkaufen und zu Gestehungskosten, erst recht, wenn es ein neues war, ist eigentlich im internationalen Geschäft normal.
Falls die SBB aber das Haus mit Verlust verkaufen müsse, werde er die Differenz übernehmen.
Von der SBB-Medienkonferenz heute Morgen in Zürich der Bericht von Monika Binotto. SBB-Chef Andreas Meyer ist übrigens in knapp 20 Minuten Gast bei uns im Tagesgespräch. Im schweizerischen Detailhandel ist und bleibt die Migros die Nummer 1. Nur schon bei den Lebensmitteln wurde letztes Jahr jeder vierte Franken an der Kasse eines Migros-Unternehmens ausgegeben. So sehr die Migros auch über die Kritik in der Kritik stehen mag, seine Geschäftszahlen lassen sich sehen. Martin Stucki.
Ein etwas altbackenes und verstaubtes Unternehmen sei die Migros geworden, mäkeln Detailhandelsspezialisten nicht ungern, mangels Innovationskraft und Trendbewusstsein vom Konkurrenten Coop längst in den Schatten gestellt. Migros-Chef Herbert Bolliger kann diesen Imagevorwurf schon gar nicht mehr hören.
Das Image der Migros ist hervorragend. Die Migros ist das Unternehmen, das das größte Vertrauen genießt. Und ich denke, Vertrauen ist ein entscheidender, wichtiger Pfeiler. Und dieses Vertrauen jeden Tag rechtfertigen gegenüber den Kundinnen und Kunden, das ist eine sehr große Herausforderung. Und die Migros ist ein Schweizer Unternehmen. Das macht keine Luftsprünge, sondern das bleibt mit den Füßen auf dem Boden.
Migros-Chef Bolliger ist denn auch zufrieden mit den Zahlen, die er an der Jahresmedienkonferenz im Zürcher Limmathochhaus präsentieren konnte. 6,2% Umsatzwachstum in der ganzen Gruppe, zu der nicht nur die Migros-Läden, sondern eine ganze Palette von Unternehmen wie Globus, Hotelplan und eben jetzt auch Denner gehören, um nur ein paar wenige zu nennen. 5,9% betrug das Umsatzwachstum im Detailhandel allein, wo die Migros-Gruppe letztes Jahr 18,5 Milliarden Franken umgesetzt hat. Das sind zwar noch immer gegen 3 Milliarden mehr als Coop im Detailhandel verkaufte, aber Coop hat prozentual ein bisschen mehr zugelegt. Und das Migros-Wachstum im Detailhandel sieht wesentlich bescheidener aus, nämlich nicht einmal 2%, wenn da nicht die Übernahme des Discounters Denner gewesen wäre.
Sie haben recht, Sie schneiden natürlich an, dass ein Teil dieses Wachstums aus Akquisition kommt, das ist unbestritten, aber Akquisitionen gehören zum Detailhandelsgeschäft wie das Entwickeln von eigenen Flächen.
Und andere tun sie auch, namentlich Coop mit dem Kauf der schweizerischen Carrefour-Läden. Also Wachstum durch Zukäufe auch in diesem Jahr bei der Migros.
Ich habe schon noch Ideen, wo wir unser Portfolio abrunden könnten.
Sagen Sie uns doch diese Ideen.
Ja, das würde ich Ihnen sicher nicht sagen.
So wenig Migros-Chef Bolliger über die Strategie verraten will, so freigebig ist er mit Wachstumsprognosen für dieses Jahr.
Wir werden uns dieses Jahr in Grössenordnung über 10% zulegen im Wachstum. Da kommt noch einmal ein Umsatz von Denner dazu. Wir haben im Kerngeschäft gehen wir von einem Wachstum von etwa 2% aus. Die ersten 3 Monate sind wir um 4% gewachsen. Also Sie sehen, wir sind dynamisch unterwegs. Wir werden das Wachstum insofern verstärken, dass wir rund 50.000 Quadratmeter zusätzlich an den Markt bringen werden im Laufe dieses Jahres. Und dieses Wachstum der Flächen wird auch in den folgenden beiden Jahren weitergehen.
Und sollte den Schweizern die Konsumlust wegen der wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich vergehen? Die Migros ist überzeugt, dass sie für einen solchen Rückgang mit ihren Produkten bestens aufgestellt ist.
Ein Riesenabschreiber, eine weitere Kapitalspritze und bald schon ein neuer Chef. Die UBS versuchte gestern einen Befreiungsschlag. Zumindest die Börsianer hat sie damit überzeugt. Die UBS-Aktien schossen in die Höhe. Aber die Kreditkrise ist nach wie vor nicht ausgestanden und der neue oberste UBS-Chef Peter Kurer wird mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie sein Vorgänger Marcel Ospel. Aber, so die Hoffnung, er kann die Aufräumarbeiten unbelasteter angehen. Sabine Manz.
Noch ist er nicht gewählt, dieser Peter Kurer, über den jetzt viel spekuliert wird. Er selbst will sich im Moment nicht äußern. Was wird seine Aufgabe sein? Der Präsident der Bankenkommission, Eugen Haltiner, formulierte es gestern so.
Wir sind zuversichtlich, dass mit dieser personellen Änderung die Bank Stabilität gewinnt und eine Neuorientierung aus dieser Situation herausgeführt wird.
Stabilität und Neuorientierung. Die großen Feuerwehrübungen sind mit etwas Glück vielleicht jetzt vorbei. Ruhe in die Bank zu bringen ist angesagt, eben Stabilität. Marcel Ospel war eine Belastung. Über Alternativen wurde viel spekuliert, aber nirgends tauchte der Name des Hausjuristen Peter Kurer auf. Eine große Überraschung auch für den Analysten der ZKB, Andreas Venditti.
Die Ankündigung hat mich gestern schon ein bisschen überrascht. Es ist so, dass sich der Markt auch eigentlich eher einen Kandidaten vorgestellt hatte bisher, der vielleicht etwas mehr Investmentbanking-Erfahrung auch mitnehmen würde.
Der Markt hat etwas anderes erwartet und dennoch waren die Reaktionen nicht negativ. Denn der neue Mann, so wenig man über ihn weiß, lässt Hoffnung auf Veränderung, Neuorientierung zu. Zum Beispiel bei der Frage der Strategie. Vermögens- und Investmentbank unter einem Dach, das war Ospels Vision. Auch gestern betonte man bei der UBS, dass daran nicht gerüttelt werde. Und dennoch wird sich der neue Mann über die Zukunft der Investmentbank, die die UBS in die Schieflage brachte, Gedanken machen müssen. Da man in der Öffentlichkeit nicht weiß, was Peter Kurer dazu denkt, dürfte er diese Frage, Investmentbank verkaufen oder nicht, unbelastet angehen können, sicher unbelasteter als Marcel Ospel. Auch bei einem anderen Punkt könnte Peter Kurer für neuen Wind sorgen. Marcel Ospel habe seine Funktion als Verwaltungsratspräsident auf eine besondere Art verstanden, sagt Dirk Schütz, Autor einer Biografie über Marcel Ospel.
Als er das Amt übernommen hat im Jahre 2001, da hat er sich ja so eine Art spezielles Gremium da zusammenschneidern können. Es gab einen vollamtlichen Präsident und zwei vollamtliche Vizepräsidenten. Und viele Leute haben ja meiner Ansicht nach zu Recht gesagt, dass das fast so eine Art Nebengeschäftsführung ist. Das gibt es also in keinem Bankkonzern der Welt, dass so viel Macht dann im Verwaltungsrat liegt.
Durchaus denkbar, dass Peter Kurer diese Funktion neu definiert und damit auch für eine bessere Corporate Governance, das heißt Rollenverteilung in der Führung der Bank sorgt. Peter Kurer ist Jurist. Ob er für seinen neuen Job genügend Bank- bzw. Management-Erfahrung hat, ist offen. Dieses juristische Wissen wird die Bank aber noch sehr gut brauchen können, zeichnet sich doch als Folge der Finanzkrise auch bei der UBS überall Rechtshändel ab.
Der neue Chef der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, heißt Martin Dahinden. Wer ist der Mann, der die Nachfolge des langjährigen DEZA-Chefs Walter Fust antritt? Pascal Krauthammer.
Der neue Chef über weltweit 650 Mitarbeiter und Herr über ein Milliardenbudget ist studierter Wirtschaftswissenschaftler und seit Jahren schon im Staatsdienst. So hat Martin Dahinden im EDA eine beachtliche Karriere zurückgelegt. Er arbeitete an der Botschaft in Paris, in Lagos und in Nigeria. Zeitweise wurde er auch an der schweizerischen UNO-Mission in New York eingesetzt oder aber er arbeitete im Dienst für Abrüstungspolitik. Heute ist Botschafter Martin Dahinden Direktor für für Ressourcen und Außennetz im EDA. Damit ist er verantwortlich für das schweizerische Vertretungsnetz im Ausland und für die konsularischen Dienstleistungen. Was auffällt, ist die Tatsache, dass da hinten der neue DEZA-Direktor keinen eigentlichen entwicklungspolitischen Hintergrund hat. Die Frage deshalb an Außenministerin Galmire, warum die Wahl gerade auf da hinten gefallen sei.
Der Wahl ist der Wahl der Erfahrung. Erfahrung auf dem Management und Management nicht nur in der Schweiz, aber auch auf internationaler Ebene. Und ich glaube, dass die DEZA braucht ein Mensch, der gewöhnt ist mit der Zusammenarbeit. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit für die DEZA gekommen, dass sie auch diese kollektive Zusammenarbeit kennt und auch mit den anderen Departementen auch diese Geist der Zusammenarbeit mitbringt.
Da hinten hat sich tatsächlich einen Namen gemacht als effizienter Manager. So hat er intern das Projekt Vektor geleitet, bei dem es um eine Reform der Vertretungen im Ausland ging. Andererseits ist da hinten auch bei der Visa-Affäre, als die Botschaft in Pakistan zeitweilig geschlossen werden musste, als Krisenmanager aufgetreten. Vor diesem Hintergrund wird der zukünftige DEZA-Chef beim DEZA wohl ebenfalls Reformen anstreben. Er wird ein Schaffer, aber kaum ein Schattenminister sein, wie es Vorgänger Walter Fust gewesen sein soll. Da hinten selber zeigte sich an der Medienkonferenz, die noch am Laufen ist, erfreut über seine Wahl. Wie er es mit der Entwicklungszusammenarbeit habe, da sagte er:
Ich bin natürlich ein Anhänger der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, des Prinzips Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin aber auch sehr davon überzeugt, dass wir als Schweiz mit Schweizerinnen und Schweizern vor Ort präsent sein sollen mit unseren Projekten, mit unserer Unterstützung und auch die schweizerische Flagge zeigen sollen.
So der neue DEZA-Direktor Martin Dahinden.
In der rumänischen Hauptstadt Bukarest herrscht hektische Betriebsamkeit in diesen Tagen. 60 Staats- und Regierungschefs treffen sich zum größten NATO-Gipfel aller Zeiten. Der eigentliche Gipfel des Nordatlantischen Sicherheitsbündnisses beginnt am Nachmittag. Bereits heute Morgen hat US-Präsident Bush seine Rede gehalten und erneut betont, dass die USA sich für die NATO-Osterweiterung stark machen. Die Aufnahme der Ukraine und Georgien ist aber heftig umstritten. Ich fragte unseren Sonderkorrespondenten Fredrik Steiger in Bukarest, wie klug es ist, von den Amerikanern bei diesem heiklen Thema so vorzupreschen.
Ob es langfristig klug ist, wird man sehen. Kurzfristig jedenfalls erhöht es die Spannungen, und zwar zum einen innerhalb der NATO selber. Denn wichtige NATO-Partner wie Deutschland und Frankreich sind klar dagegen, dass die Ukraine und Georgien schon bald aufgenommen werden. Sie argumentieren so, diese beiden Länder seien noch nicht gefestigte Demokratien, seien also noch nicht bereit für die NATO-Mitgliedschaft. Und andererseits erhöht es auch die Spannungen mit Russland, und das genau in einem Moment, wo man das Gefühl hat, zumindest beim Streit um die Raketenabwehr sei eine gewisse Entkrampfung zu bemerken. Der deutsche Außenminister Steinmeier hat deswegen auch heute Vormittag sehr deutlich gesagt, es sei jetzt nicht der Moment, einen neuen Großkonflikt mit Moskau vom Zaun zu brechen.
Und wenn man die Neumitglieder anschaut, wie attraktiv ist denn die NATO für diese Neumitglieder?
Für die meisten dieser Länder ist die NATO nach wie vor sehr attraktiv. Sie gilt dort als Garant für politische Stabilität und auch für wirtschaftlichen Aufschwung. Und es ist ja interessant, dass die Zustimmung zur NATO gerade dort am größten ist, wo sich die Bevölkerung oder auch die Regierung ein Stück weit bedroht fühlt, beispielsweise im Baltikum neben dem großen Nachbarn Russland. Und das erklärt auch, dass die Warteliste für die Aufnahme in die NATO in vielen Gebieten, gerade im Schwarzmeerraum und auch auf dem Balkan, noch immer sehr lang ist.
In Westeuropa ist die NATO ja nicht unumstritten. Es wird nur zögerlich in Truppen investiert, Geld fließt auch nur zögerlich. Was heißt das denn für die Zukunft dieses Bündnisses?
Es ist so, dass in Westeuropa zwar niemand wirklich an den Austritt aus der NATO denkt, aber dort ist halt die Stabilität, ist die Sicherheit, gilt als selbstverständlich als gewährleistet. Und deswegen ist in diesen Ländern auch das Engagement für die NATO begrenzt. Die Militärbudgets wurden in den letzten Jahren eher reduziert. Die Zahl der kurzfristig einsatzfähigen Truppen wurde auch reduziert. Und in vielen Ländern gilt die NATO ein bisschen so etwas wie als günstige Variante, ein Mindestmaß an Sicherheit zu erkaufen.
Die größte Aktion, die die NATO je eingeleitet hat, ist das Engagement in Afghanistan. Gleichzeitig steht die NATO dort kurz vor dem Scheitern. Gibt es da Auswege?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Vor allem sehen verschiedene Länder die Auswege anderswo. Für die USA besteht immer noch das Hauptproblem darin, dass zu wenig westliche Truppen in Afghanistan engagiert seien. Entsprechend werden die Aufrufe an die Europäer, mehr Soldaten, vor allem auch Kampftruppen zu schicken, immer dringlicher. Für die Europäer wiederum, die sehen das Hauptproblem sehr stark bei einer mangelnden Koordination zwischen zivilen und militärischen Elementen in Afghanistan und möchten eigentlich nicht mehr Soldaten schicken. Und ob sich da eine Annäherung ergeben wird, das wird sich in den nächsten Stunden hier weisen.
Das sagt Fredrik Steiger aus Bukarest. Der NATO-Gipfel beginnt also offiziell heute Nachmittag. Mehr Informationen dazu gibt's auf www.drs.ch. Je weniger Demokratie und Medienfreiheit, desto mehr schießen Gerüchte ins Kraut. 4 Tage nach den Wahlen in Simbabwe steht immer noch nicht fest, wer gewonnen hat, weder bei der Parlaments- noch bei der Präsidentenwahl. Der autoritäre Präsident Mugabe müsse sich einer Stichwahl stellen, will die staatliche Tageszeitung Herald wissen. Aber sicher ist gar nichts. Immer mehr Gerüchte machen die Runde und die Ungeduld wächst. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
In Simbabwe steigt der Unmut der Menschen und sie äußern ihn immer offener, auch gegenüber den handverlesenen Journalisten, die ins Land gelassen wurden.
We are sick and tired of Mugabe regime. This is paper, this is not real money, this is a pure check. We need money.
Wir haben die Nase voll vom Mugabe-Regime. Sehen Sie diese Bündel hier, das ist Papier, kein Geld, schimpft ein Mann in Harare vor der Kamera des kanadischen Fernsehens. Wir brauchen richtiges Geld und einen Präsidenten, der für das Volk sorgt und nicht nur für sich selber.
So we need a president who stands for people, not for his own interests.
You keep us, I mean, we're waiting. We need the results, we need the results.
Sie lassen uns, wir warten. Wir brauchen die Resultate, klagt eine Frau gegenüber einer südafrikanischen Fernsehreporterin. Und ein Mann doppelt nach. Wir wollen die Resultate. Die Verzögerungen können zu Gewalt führen.
People, they really want to know the results and with the delayment, you know, at the end of the day, this can incite riot.
Vor möglicher Gewalt warnt auch der Leiter eines unabhängigen Wahlbeobachternetzwerkes, Noel Kututwa. Wir müssen nun ins Auge fassen, dass es zu Gewalt kommt und es macht den Anschein, dass sich die Lage verschlimmert.
We are now concerned with the fact that there seems to be post-election violence and it seems like the situation might deteriorate.
In Agenturberichten heißt es, in der Hauptstadt Harare und in anderen Städten zirkulierten mehr Polizeieinheiten. An den Ausfallstraßen seien mehr Straßensperren errichtet worden als üblich. Der Ausnahmezustand werde demnächst verhängt. Doch ein Polizeisprecher dementiert, es gebe keine Instruktionen, den Ausnahmezustand zu verhängen, und sie rechneten auch nicht damit.
There is no such instruction of a state of emergency, and we are not anticipating one.
Es ist die Zeit der Gerüchte in Simbabwe. Weise und Gescheite aller Schattierungen wollen wissen, was Mugabe und seine Genossen hinter den Kulissen spielen. Von Koalitions- und Rücktrittsverhandlungen mit der Opposition wurde gemunkelt, die Dementis folgten auf dem Fuß. Mugabe müsse gehen, es sei Mugabes Endspiel, titeln südafrikanische Zeitungen jeden Tag das Gleiche neu und machen aus der Spekulation dennoch keine Gewissheit. Mugabe hat 28 Jahre lang mit allen Mitteln und politischem Genie seine Macht verteidigt. Wenig deutet darauf hin, dass er jetzt aufzugeben bereit ist. Das Spiel auf Zeit seiner Wahlkommission verrät eine schwere Erschütterung seines Machtapparates, aber noch keine Niederlage. Es bleibt der Bevölkerung in Simbabwe und auch außerhalb kaum etwas anderes übrig, als dieses andauernde Spiel mit Resultaten und Spekulationen hinzunehmen. Es ist gut denkbar, dass Mugabe seine Macht auskostet, die Welt damit in Atem zu halten. Auch wenn es denn sein Endspiel wäre.
DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng.